Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wohngefühl, dem Personality-Podcast der Wohnungs- und der Immobilienwirtschaft. Und ich freue mich heute ganz besonders, mit Lukas Heise, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Fischbach-Gruppe, hier zu sitzen. Und ich bin in Gelsenkirchen bei Ihnen, Herr Heise, einem Ort, an dem man nicht ganz so häufig ist. Was hat die Fischbach-Gruppe denn nach Gelsenkirchen verschlagen?
Ja, hallo erstmal und danke, dass Sie hier sind und ich nicht kommen musste, sondern finde ich ja cool, dass man uns in Gelsenkirchen besucht. Nach Gelsenkirchen, unsere Historie hat in Gelsenkirchen 1914 angefangen. Deswegen sitzen wir in Gelsenkirchen mit den ganzen Firmen, zwischenzeitlich auch etwas verstreut, aber wir sind da, wo der Ursprung angefangen hat, in und mitten im Ruhrgebiet.
Sie machen viele Gewerke, Sie sind in ganz Deutschland unterwegs. Geben Sie uns eine kurze Idee, was macht die Fischbach-Gruppe und wo macht sie das alles?
Gerne. Also wir sind, uns muss man sich vorstellen, wie in so einem Baukastenprinzip. Wir haben alle für die Sanierung und Modernisierung notwendigen und relevanten Gewerke in-house selbst. Also man muss sich vorstellen, wir haben eigenen Gerüstbauer, eigenen Fensterbauer, eigenen Dachdecker. Bis hin zur TGA, also Elektrosanitär, haben wir alle notwendigen Gewerke hier in-house, können diese der Wohnungswirtschaft, wir sind ein Kind der Wohnungswirtschaft, im Einzelgewerk anbieten, können das aber auch eben in unserer GU-Abteilung aus einer Hand dem Kunden aus der Wohnungswirtschaft oder Bestandshaltern als Produkt Sanierung anbieten. Das ist so ein bisschen das, was wir der Wohnungswirtschaft und dem Markt anbieten wollen.
Mit 600 Mitarbeitern sind Sie ein mittelständisches Unternehmen, aber natürlich auch in ganz Deutschland unterwegs. Wenn es um die Modernisierung von Wohnungen geht, dann haben wir ja doch eine Riesenproblemlage vor uns. Auf der einen Seite gehen die Wohnansprüche hoch, die Leute wollen schicke Bäder haben. Es muss in der Elektroinstallation, müssen viele Geräte betrieben werden und das Ganze muss mit Glasfaser verbunden sein. Ein Balkon ist notwendig und energetisch modernisieren sollen wir auch noch. Wie soll das funktionieren? Wie kann der deutsche Wohnungsbestand sich überhaupt bezahlbar modernisieren in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, die Wohnungswirtschaft steht da vor einer großen Herausforderung. Sie haben es gerade gesagt, viele Themen, irgendwo müssen die alle gebündelt werden. Ich glaube, da muss man auch die Themen etwas clustern, auseinanderziehen und Schritt für Schritt die Themen auch angehen. In Bezug auf die Modernisierung, auf die Wohnungsmodernisierung, auf die Dekarbonisierung der Wohnungswirtschaft muss vielleicht auch mal etwas nach links und rechts geguckt werden, dass Dinge auch ausprobiert werden, neue Wege gegangen werden. Weil man muss ja auch ehrlich gestehen, die Wohnungswirtschaft ist in vielen Themen wie die Bauwirtschaft, also wir als Dienstleister auch.
Können Sie ein paar Ideen uns geben, was ausprobieren meint? Was heißt das praktisch? Oder was könnte das praktisch heißen?
Auch mal vielleicht auf die Nase fallen und die Erfahrungen daraus mitnehmen, um am Ende 2,45, 2,30 nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Ja, gerne. Also zum Beispiel, wenn wir alleine aus Dienstleistersicht über die Vergabemodalitäten in der Wohnungswirtschaft nachdenken. Ganz klassisch heißt ja, ich nehme mir als Wohnungswirtschaft einen Planer, einen Architekten mit ins Boot, der schreibt jede Maßnahme, die ich vorhabe, immer wieder neu aus. Heißt im Umkehrschluss, wir fangen jedes Projekt, jedes Gebäude bei Null an. Ich glaube, die erste Denke muss dahingehend geändert werden, dass man vielleicht sein gesamtheitliches Portfolio in Betracht zieht, dieses clustert, für sich Maßnahmen generiert, wo will ich hin, was ist mein Ziel in Dekarbonisierung, in CO2-Ausstoß, in Wohnungskomfort. Es gibt ja unterschiedliche Maßgaben da je Gesellschaft, also eine Zieldefinition, dass das klar ist in der Wohnungswirtschaft und daraus resultierend müsste es geschafft werden, gewisse Standards in meinem Ablauf einzubringen. Das heißt, viel früher mit Dienstleistern wie uns, wir können natürlich nicht die ganze Welt modernisieren und auch nicht ganz Deutschland, sondern da braucht es gute Partner, mit denen viel, viel frühzeitiger ins Boot zu steigen, gemeinsam Dinge zu entwickeln, in Partnering-Modellen zu denken, in Clustern zu denken, in Rahmenverträgen zu denken, um Standards einzuführen, um Speed auf die Straße zu bringen. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man auch immer die Brille von Dienstleistern wie uns aufziehen. Für uns ist natürlich Planungssicherheit einer der wichtigsten
auch viel Assets. Wert, ne? Ja. Sie haben zwei Begriffe genommen, die würde ich gerne nochmal tiefer bohren. Der eine Begriff war seriell arbeiten. Heißt das auch seriell dämmen, seriell Fertigbauteile in Ansatz bringen? Also ist das für Sie eine Frage des Materials oder ist es eher eine Frage der Organisation? Weil ich glaube, wir vermischen ganz häufig, wenn es um serielle Bauen geht, genau diese beiden Punkte miteinander.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen. Genau das ist der Punkt. Also seriell meine ich beide Seiten mit. Wir müssen natürlich auf der einen Seite innovativ denken, neue Produkte denken, auch serielle Vorfertigung denken. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Aber ich glaube, im ersten Schritt sollten wir uns alle Gedanken über meinen Prozess machen. Wie ist mein Prozess? Weil da wird Zeit verloren. Da geht Zeit verloren. Wir sind viel zu langsam in der Umsetzung. Wenn es dann um die Umsetzung kommt, kommt der Bruch. Wie gesagt, Planer, Architekten. Das heißt nicht, dass wir die nicht brauchen, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen ja die Sachen beschleunigen. Aber wir müssen halt vielleicht auch 70-80% unseres Gebäudebestandes in Cluster packen. Und die immer wiederkehrenden Arbeiten so strukturieren mit Dienstleistern zusammen, dass die einfach abgerufen werden können, um Speed auf die Straße zu bringen. Also ich glaube, der erste Schritt, bevor wir über serielles Bauen, Themen, also in der Sanierung
ist nachdenken, serielles Planen, ist wenn man es so
der serielle möchte, ne? Prozess, ja. Der skalierbare Prozess, da müssen wir angehen. Das ist der erste Schritt, weil dadurch werden wir enorm an Tempo aufnehmen.
Und das serielle Bauen, wenn man jetzt tatsächlich eher in die Bauteilkunde geht, also vorgefertigte Strukturen. Also wir als GWH erleben da noch nicht irgendwelche Durchbrüche. Wir erleben da nicht weder auf der Kostenseite noch auf der Qualitätsseite den Evolutionssprung, den man immer wieder in Fachzeitschriften, die ja auch manchmal sehr selbstverliebt, darüber berichten. Da ist jede Innovation toll, ob der Innovation selber. Aber wenn wir seriell denken, dann muss ja die Serie den Effizienz Test bestehen und den Kostentest, den Wirtschaftlichkeitstest bestehen. Wie sehen Sie das?
Also, dass wir baulich gesehen seriell denken sollten, glaube ich, sind wir uns einig, ist wichtig. Dass man da auch auf Bestandshalterseite und auf Dienstleisterseite gemeinsame Dinge ausprobiert und Erfahrungen sammelt, Haken dran. Stand heute, und wir reden ja gerade über Sanierung und Modernisierung, vielleicht zum Verständnis für die Zuhörer, wir reden jetzt gerade nicht über Neubau, sind wir noch nicht an dem Stand, dass wir ein voll komplettes, seriell vorgefertigtes Sanierungspaket auf dem Markt haben und schon gar nicht zu bezahlbaren Preisen. Auch das muss Schritt für Schritt passieren. Also ich mache mal ein Beispiel. Themen wie Vorkonfektionierung in der Strangsanierung, fertige Register, das sind Dinge, die gibt es heute, die wenden wir in der Strangsanierung beispielsweise an, ganz wichtig. Natürlich ist ein Thema serielle Sanierung, wenn wir jetzt, und ich glaube, da haben viele in der Wohnungswirtschaft das Thema Fassade im Blick. Aber aus meiner Sicht ist ja das Thema Gebäude im Fokus und nicht nur die Fassade, sondern wir müssen ja den bestmöglichen Weg ökonomisch und ökologisch betrachtet für das Objekt finden.
Für das gesamte Gebäude.
Für das gesamte
nicht nur
Gebäude.
Für den Teil Fassade oder
korrekt.
Dach oder was auch immer.
Genau. Und da muss halt ein gesamtheitliches Paket, weil Sie wissen selber, wie schwierig es ist, so eine Modernisierung auch irgendwie zu bezahlen. Ich glaube, Bezahlbarkeit steht dahinter. Wir sind Stand heute noch nicht auf dem Punkt, dass seriell alles vorgefertigt werden können. Das geht ja um Gebäudetypus, die Kubatur und so weiter. Das ist sehr, sehr fragmentiert noch. Sondern da müssen wir uns weiterentwickeln. Aber ich würde da kleine Schritte machen. Ne?
Und sehen Sie denn tatsächlich auch eine Erfolgschance in dieser Weiterentwicklung? Weil wir können heute schon mit Drohnen die Gebäude abfliegen und millimetergenau Fassadenversprünge einarbeiten und alles schön und gut. Am Ende des Ganzen sind aber noch keine Kostenvorteile erkennbar. Also wir haben einen sehr hohen technischen Stand, haben auch schon gewisse Skalierungsgrößen auf der Herstellungsseite erreicht und sehen trotzdem keinen Kostenvorteil. Ich glaube, ohne den wird das aber auch nie im Markt eine Akzeptanz finden.
Nein, also da sind wir auch Stand heute noch nicht. Ein Kostenvorteil zu konventionell in Anführungsstrichen gesehen, haben wir Stand heute noch nicht, weil eben nicht der gesamtheitliche Blick auf das Gebäude genommen wird, sondern eben nur auf den Teil der Fassade. Das ist aber aus Ihrer Betrachtung, aus Bestandshalterbetrachtung zu wenig, sondern ich will ja für mein Gebäude das Bestmögliche rausholen. Das heißt ja manchmal, es kann ja sein, dass wenn ich mein Portfolio strukturiert habe, vielleicht eine Dekarbonisierungsstrategie schon vorliegen habe und ein Ziel definiert habe, Energieeffizienzklasse A, B, was auch immer, kann es ja sein, dass minimalinvasive Maßnahmen vielleicht schon dazu reichen, mein Ziel zu erreichen. Sprich, vielleicht reicht die Kellerdeckendämmung, die Dachbodendämmung, ein Fensteraustausch und den Energieträgerwechsel auf eine Wärmepumpe.
Interessanter Entwicklungsweg unseres Gesprächs. Ne? Wir kommen von der Idee, wie können wir umfangreiche Modernisierungen möglichst seriell, jetzt bauteiltechnisch seriell beantworten und enden bei dem Punkt zu sagen, vielleicht können wir dieses Bauteil auf diese Modernisierung sogar verzichten und können durch eine Optimierung in anderen Bauteilen denselben Effekt erzeugen. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was einzahlt auf die Argumentation von Ihnen, dass der Planungsprozess zu singulär betrieben wird. Wir also zu ganzheitlichen Lösungen, die auch den Verzicht von Modernisierung bei gleichzeitiger CO2-Wirksamkeit erreicht, quasi ein Stück weit behindert. Ist das so richtig?
Natürlich. Also wir sind natürlich in dem ganzen Prozess zu stark reguliert gerade. Ne? Gerade, ich sag mal, öffentliche Wohnungsbaugesellschaften haben da ein großes Problem, da vielleicht wirklich etwas Geschwindigkeit aufzunehmen in dem Thema. Aber worauf ich zurück will, ich sitze ja hier als Dienstleister der Wohnungswirtschaft. Natürlich ist es für mich schön, wenn ich das ganze Gebäude sanieren kann, mit allen Gewerken, die dazugehören, in der Vielfalt, wie wir aufgestellt sind. Aber am Ende des Tages muss es ja meinem Kunden nutzen. Mein Kunde ist die Wohnungswirtschaft und das muss ja auch alles bezahlbar bleiben. Weil ich will das ja nicht einmal machen, sondern ich möchte mit dem Kunden gerne ein paar Jahre zusammenarbeiten, eine Partnerschaft aufbauen. Und darum geht's. Also muss ich auch in den Bezügen, wo steht der Markt heute, wo steht das Handwerk heute, ehrlich sein. Und dann müssen wir da in den Konsens gehen und eine Lösung finden. Wie kriegen wir denn zum Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt Speed auf die Straße? Und das geht nur, wenn man das auf Augenhöhe miteinander diskutiert. Und ich brauche Ihnen nicht, heute zu erklären, dass wir in dem und dem Punkt so und so weit sind, dass wir die und die Punkte schon entwickelt haben. Nein, wir müssen ganz klar mit den Stand heute mit den Produkten, die wir haben, arbeiten können und sie müssen es auch bezahlen können und auch einen Mehrwert daraus generieren. Das heißt ja nicht immer mehr Miete, das heißt ja auch, ich habe eine Wertsteigerung in meinem Portfolio, im Gebäude. Das sind ja Dinge, um die es geht und deswegen müssen wir gezielt uns die Gebäude anschauen, dabei aber die Skalierbarkeit nicht vergessen. Deswegen ist ganz wichtig, in so einem Baukastensystem zu denken.
Skalierbarkeit geht auf den zweiten Punkt, den Sie vorhin mit aufgerissen haben, wo es um Standards ging. Die Standardisierung im Bad, die Standardisierung überhaupt in Ausstattungsmerkmalen, baulichen Ausstattungsmerkmalen. Ist da tatsächlich so ein großer wirtschaftlicher Hebel dahinter?
Das ist zumindest Schritt eins, den wir gehen sollten. Wenn wir reden ja auch über das Thema Baukosten und das ist, glaube ich, einer der effizientesten Hebel, die wir als erstes umlegen können. Das ist nämlich, wenn man sich, nehmen wir Ihr Beispiel, den GWH-Standard schafft. Das ist mein GWH-Bad. Das ist meine drei Varianten des GWHs Boden. Somit können ja Dienstleister wie wir, wenn wir dazu noch in, ja, ich sag mal, rahmenverträgsartige Konstellationen gehen, mit unseren Lieferanten, mit unseren Nachunternehmern, mit Dienstleistern, die wir haben, in die Verhandlungen gehen und auch eine Preissicherheit geben. Das ist ja das Ziel, weil sie wollen ja eins vermeiden, dass jede Maßnahme irgendwie aus dem Budget rauswagt. Deswegen sage ich, Planungssicherheit zu geben ist der erste Schritt. Also auch für uns als Dienstleister, was ist der beste Weg, um seine Gesellschaft auszulasten? Das ist die Planungssicherheit. Bekomme ich das von Ihnen, sind wir natürlich zu allen Wegen bereit, da auch an der Kostenschraube zu schrauben. Und das ist der erste Hebel. Also das ist natürlich nicht der Haupthebel, aber wir reden alle über Baukostenreduzierung. Dann lassen Sie uns doch mal einen Schritt nach dem anderen gehen.
Was wäre, Herr Heise, der nächste Schritt? Also Standard schaffen, gibt einen Skalierungs- und einen Kostenvorteil. Was wäre die zweite Stufe, der zweite Level?
Na, was heißt das zweite Level? Also ich glaube, dass wir darüber sprechen müssen, okay, wie ist der Weg überhaupt? Ich muss als Wohnungsbaugesellschaft im ersten Schritt eine komplette Übersicht über mein Portfolio haben. Ich muss wissen, wo will ich hin? In 2030, in 2045? Was kostet mich das? Und das vielleicht ein bisschen verifizierbarer an den Kosten anstatt eine Grobkostenschätzung, weil die hilft Ihnen auch nichts, wenn das jedes Projekt dann aus dem Ruder läuft. Das ist immer das Tödliche, was in so, ja, leider Bauprojekten läuft, sondern wir müssen halt eine Sicherheit reinbekommen. Für Sie und für mich. Ich kriege das durch Planungssicherheit, Sie bekommen das durch Kostensicherheit. Und da können wir uns nur so annähern. Und der nächste Schritt ist dann, daraus ein Modell zu skalieren, wo wir wissen, in den nächsten 3 Jahren haben wir das für euch zu tun. Ihr wisst, die wickeln das für uns ab. Auf die können wir uns verlassen. Und wenn es dann mal vielleicht links und rechts irgendwo brennt, ich meine, Sie kennen es besser als ich, Wohnungswirtschaft, da passieren ja auch manchmal Sachen, ja, die können wir alle nicht so voraussehen, dann hilft man sich auch gegenseitig. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist da, in auf Augenhöhe zu kommen zwischen Auftraggeber und Dienstleistern wie uns und da Partnering-Modelle daraus entstehen zu lassen, die allen Seiten auch helfen.
Themenwechsel. Das Thema Regulierung und Bürokratie in Deutschland treibt uns ja in der Baubranche um. Im Neubau ist immer wieder, oder würde ich auch unterstreichen, ist es so, ist das im Grunde eines der Hemmnisse, dass wir nicht auf die Neubauzahlen kommen, die wir in Deutschland bräuchten. Wie sieht das aus im Bereich der Modernisierung? Wie schätzen Sie das ein? Sind wir überreguliert an dieser Stelle?
Also in der Modernisierung natürlich nicht ganz so wie im Bereich des Neubaus, weil es einfach andere Regularien gibt. Aber ja, wir sind immer noch nicht da. Also, dass wir eine Überregulierung in Deutschland, vor allem in der Wohnungswirtschaft, jetzt auf unseren Bereich zu beziehen haben, ist, glaube ich, kein Geheimnis, sondern es gehen ja kleine Schritte voran. Also ich glaube, Sie sind da näher an der Politik als ich, aber kleine Schritte gehen ja Bauturbo etc. pp. Das sind ja Themen, wo Schritt für Schritt, na, da plädiere ich ja immer drauf, dass man nicht immer vielleicht den zweiten Schritt vor dem ersten macht, sondern kleine Schritte geht ja in die richtige Richtung. Aber wir sind Stand heute noch völlig überreguliert.
Haben Sie 2, 3 Beispiele aus Ihrem Arbeitsumfeld? Also was uns immer wieder, oder was uns auch in den letzten Jahren wirklich Schwierigkeiten gemacht hat, war das Thema des E-Checks und der unterschiedlichen Bewertung des E-Checks. Dann musste man plötzlich alle Elektroleitungen aus den Wohnungen rausschlagen, durch neue ersetzen, ohne dass da jetzt ein tatsächliches, unserer Meinung nach, technisches Risiko bestanden hätte. Auch wieder natürlich eine kostentreibende Maßnahme. Und machen wir uns nichts vor, Baukosten enden irgendwann früher oder später immer in der Miete. Das ist der ökonomische Weg, über den es geht. Also wenn wir jetzt rufen aus der Wohnungswirtschaft, wir müssen mit der Regulierung wieder bodenständige, sinnvolle Levels erreichen, dann ist das Interesse natürlich auch unserer Mieter.
Ja, absolut. Also jetzt reden wir mal über ein anderes Thema, Schadstoffsanierung. Ich meine, wir haben eine eigene Tochter. Ich glaube, das Thema, jeder, der Bestand im Portfolio hat, hat das Thema schon mal auf dem Tisch gehabt und ist ein lästiges Thema, weil es kostet nur Geld. Wir für uns haben uns darauf auch ein bisschen eingerichtet, um flexibler der Wohnungswirtschaft gegenüber zu sein. Wir haben eine eigene Tochter nur für Schadstoffsanierung. Und da muss ich mir auch manchmal an den Kopf fassen, was denn die Regeln sind. Um mal ein kleines Beispiel zu nennen. Wir reden immer bei dem Thema Schadstoffe um Arbeitsschutz. Also es ist ja so hoch gekocht, dass jeder denkt, wenn ich durch die Wohnung gehe und es wurde Schadstoff im Labor festgestellt, dass man nie wieder eintreten kann. Es geht immer um das Thema im Fokus des Arbeitsschutzes. Das heißt, letztes Mal hatten wir eine Diskussion darüber, in einer Wohnung, wo beispielsweise schadstoffbelastete Wände geschlitzt werden, jetzt gehen wir natürlich sehr ins Detail, unter einem TRGS-Verfahren, muss derjenige, der damit arbeitet, die Maske aufziehen. Sie können aber jederzeit ohne Maske in die Wohnung gehen. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die vielleicht überreguliert und vorsichtig sind. Vielleicht ist Schadstoffe das falsche Beispiel, aber ich will damit einfach nur sagen, dass wir uns das Leben auch echt manchmal alle schwer machen und dadurch natürlich auch Kosten in die Höhe treiben. Weil wir haben ein Thema, besonders Bestandshalte, das ist die Bezahlbarkeit von allem. Das ist ja nicht so, dass keiner den Wohnraumkomfort steigern will, die Wertsteigerung oder modernisieren will, sondern es muss halt auch bezahlbar sein. Und wenn wir uns da weiter so regulieren, wird es schwer, also meiner Meinung nach.
Wieder ein kleiner Themenwechsel, weil wenn ich schon einen Bauprofi, der die Bestandsmodernisierung Tag ein, Tag aus macht, am Tisch habe, interessiert mich besonders, wie Sie es einschätzen, was für Baumaterialinnovationen so in der nächsten Zeit auf uns warten. Ich habe Ewigkeiten nichts Großartiges gesehen. Ich kann mich noch entsinnen, vor 20 Jahren gab es das Laminat. Das war dann so ein Durchbruch, ne? Plötzlich ein neues Produkt, was auf der Fußbodenseite dann angewendet wurde. Ansonsten ist da relativ viel Stagnation, oder täusche ich mich da?
Ja, vielleicht nicht Stagnation, aber wir müssen natürlich auch gucken, oder man muss ja immer denn, worauf schauen wir? Ich glaube, im Neubau in gewissen Punkten, wir können jetzt von Robotik über sonst irgendwas sprechen, aber das ist, glaube ich, schwer, in einem Bestandsgebäude das heute umzusetzen. Das ist ja immer der Punkt, ne? Wir reden ja heute über einen Bestand. Im Neubau, wenn alles planbar ist, wir ein schönes 3D-Modell haben, können wir auch mal gewisse Sachen ausprobieren. Aber wir beide reden gerade darüber, wir gehen in eine Wohnung rein, machen vielleicht den Boden ab und merken, okay, da ist schwarzer Kleber, da hilft mir jetzt gerade kein Roboter, das zu machen. Ne?
Das ist genau der Gedanke, denn wir müssen ja uns immer wieder vergegenwärtigen, dass der 3D-Druck im Neubau eines der größten Fragmente überhaupt betrifft, weil Deutschland ist schon fertig gebaut. Also wir haben in Deutschland 40 Millionen Wohnungen, Und wenn wir irgendwann mal 41 Millionen haben, dann sieht man aber immer noch, dass der Neubau, so innovativ man ihn denn auch betreiben kann, nicht eigentlich die Hauptaufgabe für uns sein müsste. Wir müssen im Bestand innovativ nach vorne gehen und dort wird der Roboter oder der 3D-Drucker meines Erachtens keine große Rolle spielen. Oder schätzen Sie das anders
ein? Nein, zumindest nicht in absehbarer Zeit und auch nicht mit den Abwägbarkeiten. Also ich meine, haben wir ja gerade schon gesagt, eine Sanierung ist eine Sanierung, ist Bestand. Also wir können mit einem 3D-Modell über das Gebäude fliegen, dann machen wir das Dach auf und sehen, oh, das haben wir ja gar nicht mit dem 3D-Modell hier gesehen. Alles wird umgeschmissen, da können wir ja nicht unsere Sachen packen und weglaufen, sondern müssen wir beide ja eine Lösung finden, wie wir das sanieren und das am besten auch noch irgendwo kostengünstig. Und das ist Sanieren im Bestand, das ist eine Operation am offenen Herzen, weil der zweite Punkt ist, in dem Großteil der Sanierung wohnen dort auch noch Leute.
Das ist der Punkt, auf den wir gleich eingehen, aber vorher noch eine Frage. Also das Thema Fliesen beispielsweise oder Oberflächenveredelung, also sprich Tapeten. Also alles, was so die Materialien sind, mit denen Sie ja Tag ein, Tag aus auch arbeiten. Sehen Sie dort irgendwelche Entwicklungen? Passiert da etwas?
Da passiert schon etwas. Also da müssen wir uns auch einfach auf die dafür ja zugeschnittene Industrie ein bisschen verlassen können. Da passiert schon etwas. Handwerk, jetzt müssen wir uns mal über das Handwerk unterhalten. Ich glaube, die Industrie ist da schon weiter als das Handwerk an sich. Weil, warum ist das so? Der durchschnittliche Handwerker ist, glaube ich, in Deutschland 6 Mann groß. Wie soll man von demjenigen, der mit 5 Mitarbeitern und selber noch an der Baustelle arbeitet, erwarten, dass er sich noch irgendwie an einem Samstag und Sonntag, wo er wahrscheinlich auch noch an der Baustelle Nacharbeiten macht oder sonst irgendwas, großartig um Innovationen kümmern kann? Ich glaube, da ist das Hauptproblem. Sondern das Handwerk ist sehr fragmentiert. Es ist sehr, sehr breit aufgestellt und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass in mittelfristiger Zeit auch im Handwerk sich was tun muss, weil tun wir das nicht, kommen wir alle nicht weiter. Also ich kann jetzt nicht nur den Anspruch an Sie, an die Wohnungswirtschaft richten, wir müssen uns weiterentwickeln und digitalisieren und das Handwerk muss es auch tun. Und dafür wird es notwendig sein, dass größere Synergien sich bilden werden. Das wird unausweichlich sein, um überhaupt mitzukommen und das auch irgendwie auch aus Dienstleistersicht zu schaffen, was die Wohnungswirtschaft sich denn vorgenommen hat. Also da geht's um die Weiterentwicklung von beiden Seiten. Aber ich will immer auf den Ist-Zustand. Wir können immer über Innovationen sprechen, aber deswegen habe ich das Beispiel mit dem Handwerker gerade genannt. Das ist der Ist-Zustand, den wir in dem Segment haben. Daran muss man ja erstmal arbeiten.
Würden Sie prognostizieren, bevor wir zu den Mietern dann kommen, dass das Handwerk in den nächsten 10, 15 Jahren sich groß skaliert? Also dass wir den kleinen Handwerksbetrieb um die Ecke so immer weniger sehen werden?
Also was haben wir? Handwerkerkapazitäten sind, glaube ich, rar und sehr, sehr, sehr wichtig. Also jeder, der mit dem Handwerk zu tun hat, weiß, wie wichtig es ist, Handwerker zu holen bzw. auch zu halten. Wir haben dazu im Handwerk noch eine Nachfolgeregelung, die gerade sehr, sehr im Fokus steht. Das heißt, wir haben einen hohen Altersdurchschnitt an Firmeninhabern. Und ich habe es schon ein oder zweimal mitbekommen, dass wirklich Betriebe, gute Betriebe, zwischen 5 und 15 Leuten einfach geschlossen wurden. Und ich habe es letztes Mal noch, das war noch ein Beispiel, ein Sanitärbetrieb, wo ich mir die Frage stelle, okay, das darf doch nicht wahr sein. Wir verlieren hier gerade Handwerkerkapazitäten. Also wir werden da ein Fokus auf Synergien und größere Bündelungen, wie es vielleicht auch im Neubau, also Big Player am Markt, die werden wir schon sehen. Da bin ich mir sicher.
Sehr interessanter Ausblick. Und ja, letzten Endes auch eine Chance wieder für die deutsche Immobilien- und Bauwirtschaft an dieser Stelle. Nicht nur eine Professionalisierung, sondern durch die Skalierung natürlich auch nochmal einen wirtschaftlichen Treiber zu bekommen. Und wir brauchen in unserer Volkswirtschaft wieder ökonomische Treiber. Gehen wir gedanklich noch zu den Mietern. Sie hatten schon angerissen, die Operation am offenen Herzen. Und das erleben wir laufend. Bei GWH wird immer am offenen Herzen mit den Mietern im Bestand modernisiert. Wir ziehen nie frei. Und das ist natürlich dieser Begriff Herausforderung trifft es da gar nicht. Das ist manchmal auch wirklich eine Frechheit, wie man den Leuten in ihrer Wohnung mit Dreck und Schmutz und Aufwand und allen möglichen Eingriffen das Leben für eine gewisse Zeit ja doch wirklich erschwert. Wie gehen Sie damit um? Was ist Ihr Blick auf dieses Problem?
Also das Problem wissen wir beide, das müssen wir irgendwie verbessern. Also wir greifen ja sehr, sehr, sehr tief in die Privatsphäre von Mietern ein. Nehmen wir mal als Beispiel mal eine Strangsanierung, die wir beide, glaube ich, schon mitgemacht haben. Eine Strangsanierung ist ja wirklich, wie gesagt, die Operation am offenen Herzen. Schlimmer geht's ja gar nicht. Wenn dann noch Schadstoffe ins Spiel kommen, wird's dann ganz spannend. Also das hat ja auch trotz aller seriellen Ideen, Innovationen, wir müssen ja auch bei so einer Sanierung die Mieter mitnehmen. Das heißt, die müssen uns zum einen auch reinlassen. Wir müssen die abholen. Was passiert hier? Was ist dein Mehrwert danach? Und nur wenn wir das vor Ort schaffen und denen wirklich die Privatsphäre für mehrere Wochen sehr, sehr schwierig machen. Überlegen Sie mal, wenn da, ich sag mal, eine vierköpfige Familie in so einer Wohnung wohnt, was das bedeutet, eine Zeit lang auf Toilette und in die Waschräume draußen gehen zu müssen. Das ist ein Rieseneingriff. Also heißt das ja, sehr, sehr enge Mieterkommunikation. Da muss auch zwischen beiden Institutionen, also Wohnungswirtschaft und Dienstleister, sich sehr eng abgestimmt werden, um die Mieter mitzunehmen. Da gehören Veranstaltungen, Mieterveranstaltungen, Informationsveranstaltungen dazu. Da gehören Leute vor Ort, die sich nur um die Belange der Mieter kümmern. Das gehört dazu. Sonst wird es schwierig, so eine Sanierung am offenen Herzen wirklich auch erfolgreich durchzusetzen. Das gehört dazu. Das gehört genauso dazu, wie das Handwerk vernünftig oder die Baustelle nachher vernünftig zu verlassen, dass man den Mieter mitnimmt, weil am Ende ist das Ihr Kunde und auch mein Kunde.
Gibt es den Handwerker, der zum einen die Leistung dann im Bad erbringen und das Ganze handwerklich sauber hinkriegt und gleichzeitig noch rhetorisch so gewandt ist und motivationstechnisch so begabt, dem Mieter zu vermitteln, dass es sich lohnt, wenn alles fertig ist und dieser Eingriff sich dann irgendwie wieder rechtfertigt? Gibt es das?
Das gibt es. Also vielleicht nicht, dass jeder Handwerker vor Ort, der da arbeitet, vielleicht das kann oder der Sprache so mündig ist, dass es funktioniert. Deswegen sage ich ja, man muss das vorher abstimmen. Man muss Leute dafür rauskristallisieren, raussuchen, die das genau das Thema beackern an so einer Baustelle. Also ich meine, bei so einer Strangsanierung, wenn wir das Thema nicht angehen, dass wir die Mieter mitnehmen, wird sehr, sehr schwer. Also das Thema müssen wir beackern. Natürlich, ich will jetzt auch keinem Handwerker zu nahe treten, dass er irgendwie rhetorisch nicht gut ist. Dafür hat er vielleicht andere Stärken, das ist nicht schlimm, sondern ich meine damit, dass man das Thema nicht einfach so installieren kann und jetzt auch morgen ist Baubeginn und jetzt ruppen wir mal hier durch, das funktioniert nicht. Wir müssen schon den Kunden, so nenne ich ihn jetzt extra mal, sehr explizit mitnehmen, dass die vielleicht, und das ist glaube ich dann nachher das i-Tüpfelchen an so einem Sanierungsprojekt, an einem größeren Projekt, dass die vielleicht sogar Fürsprecher für uns in ihrer Mieterschaft werden, dass sie sagen, hey, guck mal hier, mein Bad, das ist fertig geworden, schau dir das mal an, das hat nur 2 Wochen, was auch immer gedauert und das war alles sauber. Jetzt sieh dazu, dass die Jungs da reinkommen, damit wir hier den Strang fertigstellen können. Das sind so Themen, das ist natürlich das i-Tüpfelchen an so einer Sanierung, wenn man das hinbekommt. Klappt nicht immer, je nach Mieterklientel, aber haben wir auch schon des Öfteren erlebt, dass das funktioniert am Ende des Tages.
Jetzt sind wir bei den Mitarbeitern und wir sind ja der Personality-Podcast in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Deswegen geht es natürlich auch ein bisschen um Ihre persönliche Sicht auf die Branche und auf Ihr Geschäft. Sie sind Gesellschafter, Sie sind Geschäftsführer. Sie haben neben der Verantwortung auch natürlich Wachstumsideen, sind also unternehmerisch unterwegs. Was treibt Sie? Warum ist Fischbach da, wo Fischbach jetzt ist, aus Ihrer persönlichen Motivation raus?
Also ich glaube, wir sind da, weil das eine unübliche Geschichte bei uns, glaube ich, war, die wir so erlebt haben. Also wenn man da mal ein bisschen zurückblickt, Danny und ich, also mein Mitgesellschafterkollege Danny Fischbach und ich, wir hatten eigentlich 2009 mit dieser Branche nichts zu tun, sondern wir wollten zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gerne Eishockey-Profi sein oder werden. Das hat dann am Ende nicht so funktioniert durch einen Schicksalsschlag in Dannys Familie, sprich sein Vater, der damals einen kleinen Handwerksbetrieb hatte. 8 Mann, Hinterhof, wie man sich typisch Handwerk so vorstellt, wo ich auch gerade von gesprochen habe. Ja, er ist ins Krankenhaus gekommen, ist auch nie wieder zurück ins Unternehmen gekommen und wir sind ab dem Zeitpunkt eigentlich in kalte Wasser geschmissen worden, ohne davon zu wissen. Also eigentlich war es nur eine Übergangsphase und ich habe meinem Kumpel Danny angeboten, hey, ich komme morgen mit ins Unternehmen und bin bis heute nicht raus und das haben wir bis heute gerockt, deswegen stehen wir da.
Unglaubliche Geschichte, ne? Aber was das erstens mal eine unglaubliche Geschichte und zum Zweiten natürlich auch eine unglaubliche Erfolgsstory, wenn man das so betrachtet. Zum anderen aber, was ist die Motivation in Ihnen drin? Also was ist morgen früh, wenn Sie so auf Ihre Aufgaben gucken, das, was Sie anspornt?
Naja, also wir dürfen einem sehr, sehr, ich sag mal, wichtigen oder wichtig gewordenen Thema Wohnen einen sehr erheblichen Beitrag leisten, das mit unserer ich nenne es mal mittelständigen Firma oder Firmengruppe hier. Das motiviert uns schon sehr, dass wir auch mittlerweile, wie jetzt heute auch, gefragt werden zu einer Meinung zu gewissen Themen. Das motiviert uns ungemein. Wir müssen immer wissen, wo wir herkommen. Also wir waren ganz klein angefangen, haben uns vielleicht zu einem Experten in der Sanierung entwickelt. Da sind wir auch stolz drauf. Wir sind natürlich noch nicht am Ende der Reise. Wir wollen gesamtheitlich natürlich deutschlandweit ein Ansprechpartner, ein Experte, auf den man zurückgreifen kann in diesen Themen der Sanierung, der Wohnungssanierung, der Bestandsgebäude sein. Da entwickeln wir uns gerade hin. Natürlich war auch der Weg von uns nicht jetzt so einfach, wie er sich jetzt anhört. Also da haben wir ganz, ganz, ganz viele Schmerzen und Erfahrungen mitmachen müssen. Und ich glaube auch viele Niederlagen, und aus denen man viel gelernt hat. Also ich glaube, das ist auch für jeden Unternehmer der wichtigste Punkt, aus Niederlagen zu lernen und nicht eben liegen zu bleiben. Und ich glaube, da sind wir haben ja beide noch so ein Sportlerherz am Pochen, dass man schnell wieder aufsteht, die Krone richtet und weitermacht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das motiviert uns natürlich auch, um hier weiterzumachen. Natürlich ist unser Ziel, der Partner der Wohnungswirtschaft zu sein, wenn es um das Thema Bestandssanierung geht.
Was ist so Ihr Auftankmechanismus? Wie finden Sie Ihre Kraft? Was ist am Wochenende, wenn Sie nicht sich mit der Bilanz der Fischbach-Gruppe beschäftigen, auf Ihrem Tisch?
Also zumindest nicht am Wochenende, aber ich habe ja gerade schon mal kurz verlauten lassen, ich wollte mal Eishockey-Profi werden, und wir haben es geschafft, dass wir jeden Dienstag mit unserer Betriebssportmannschaft aufs Eis gehen. Hier sind noch viele, viele Mitarbeiter, die Ex-Profis sind, und da ist auch das Thema Arbeit tabu, sondern da geht es dann wirklich nur um das Thema Eishockey und Sport und den Wettbewerb. Und da toben wir uns alle aus. Das ist für mich einmal die Woche wirklich kopffrei, ohne über die Arbeit zu sprechen, zumindest mal 1,5 Stunden. Und ansonsten ist der Fokus schon auf der Firma, das muss ich ja ehrlich sagen, ja.
Schönen Dank. Das war Lukas Heise, der Geschäftsführer und natürlich auch der Gesellschafter der Fischbach-Gruppe. Wir haben gemeinsam reingeguckt in die große Aufgabenwelt der Modernisierung von Mietwohnungsbeständen hier in Deutschland. Es war sehr geistreich und informativ. Danke dafür. An alle der Hinweis, dass wir nächste Woche Dienstag wieder live dabei sind, und wir uns freuen, wenn Sie uns zuhören. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Herr Heise.
Dankeschön.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.